Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Für mich ist an der Mathematik faszinierend die unglaubliche Vielfalt von Problemen, von Methoden, von Entwicklungen. Mathematik wird oft als etwas Starres angesehen. Ich habe einen Input sozusagen, ich habe ein Verfahren und ich habe ein Ergebnis. Das stimmt überhaupt nicht. Mit Mathematik können Sie so viele wunderbare Probleme lösen, so viele schöne Modelle machen. Und es ist einfach ein völlig faszinierendes Fach.
Das sagt eine Frau, die Mathematik zu ihrem Beruf gemacht hat. Christina Reis war das. Sie war lange Professorin für die Didaktik der Mathematik an der Technischen Universität München. Unter anderem mit ihr sprechen wir heute über das Fach, denn jedes fünfte Kind hat große Probleme mit Mathematik. Das zeigen aktuelle Studien. In Campus und Karriere wollen wir deshalb heute eine Stunde lang klären. Wie können Kinder und Jugendliche gefördert werden, um sich für die Welt der Zahlen und Formeln zu begeistern? Wie profitieren Sie von Mathematik in Schule und Beruf? Und warum ist es eigentlich so, dass das Fach für viele so schwer ist? Ich bin Britta Mersch, herzlich willkommen. Mit Plus und Minus geht's los in der Grundschule. Es folgen dann Mal und Geteilt und an weiterführenden Schulen kommen Kinder dann mit der Bruchrechnung, mit dem Dreisatz oder mit binomischen Formeln in Berührung. Für die einen ist das überhaupt kein Problem, für die anderen bleibt immer ein großes Fragezeichen. Mein Kollege Thomas Samboll hat in Hamburg mal nachgefragt, wie halten Sie es eigentlich mit der Mathematik? Ist Mathe für Sie faszinierend oder machen Sie lieber einen großen Bogen um das Fach?
Also mich fasziniert, dass es so logisch ist und dass man auch manchmal knobeln kann und dass man es auch praktisch anwenden kann, so wie Geometrie.
Ich verbinde damit Langeweile, war nicht mein Lieblingsfach. Deswegen habe ich auch mir einen Job gesucht, wo ich damit wenig zu tun habe. Und ich glaube, es gibt Menschen, die haben dafür weniger Begabung einfach als andere. Und dementsprechend war es für mich nie so wichtig.
Interessant, aber es ist nicht so meine Welt. Aber es ist real und immer verlässlich gleich. Ich kann dazu aus meiner Schule erzählen, dass ich früher in Mathe überhaupt nichts verstanden habe. Später in der Fachoberschule einen jungen, super tollen Mathelehrer hatte, der mir Kurvendiskussionen rauf und runter erklärt hat. Und danach war ich richtig gut.
Irgendwo finde ich es toll, aber für mich selbst ist es irgendwie immer wieder der Horror. Also wenn ich nur das Wort Mathe höre, das ist für mich schon der Horror.
Im Alltag kann ich im Moment, glaube ich, nicht mal Dreisatz.
Schrecken auf keinen Fall. Für Faszination habe ich ehrlich gesagt zu wenig Ahnung von Mathematik. In der Schule habe ich es ganz gerne gemacht. Das war aber auch alles. Und seitdem habe ich mit Mathematik als solches, außer Grundrechenarten, nicht mehr viel am Hut.
Eher Mathe-Fan. Wenn man das Thema versteht, wir haben gerade eine relativ gute Lehrerin, also die kann gut erklären, dann macht es eigentlich Spaß, weil man dann so ein Erfolgsgefühl einfach hat.
Mathe kann für gewisse Leute etwas Schönes sein und für den Großteil der Menschen wahrscheinlich eher nicht so schön, weil es, wenn man es spezifisch macht, sehr kompliziert wird und man viele Sachen auswendig lernen muss.
Es ist halt eher das Ding, dass ich das einfach nicht verstehe. Und deswegen ist Mathe bei mir eher so Hassfach momentan. Ich finde es richtig, richtig schrecklich.
Ich finde es so faszinierend, dass Menschen sich mit Mathe so gut auskennen und das Lehren, also Professorinnen, Professoren an der Uni und so. Ich finde es einfach bewundernswert, weil ich finde es einfach sehr schwierig, Mathe zu verstehen.
Es hat viel mit den Lehrkräften zu tun, die man in der Schule hat. Also ich glaube, dass es da halt einfach viele Leute gibt, die das einfach nicht so interessant und gut vermitteln können, passend zu dem, wie wichtig es eigentlich ist. Und gerade bei so Statistik oder so, das finde ich einfach eigentlich unheimlich interessant, finde es aber schade, dass ich halt aus der Schulzeit nicht so die Kapazitäten mitgenommen habe, das alles auf Anhieb so zu verstehen, wie ich es gerne wollen würde. Ich finde es interessant und gut und finde es schade, dass ich halt nie so richtig dafür ausgebildet wurde.
Das Einzige, was ich gut an Mathe finde, ist, wenn man wirklich verstanden hat, wie etwas funktioniert und wenn man es selber schafft, sozusagen dann die Aufgaben auch zu lösen, dann bin ich doch ganz glücklich.
Also Mathematik, ein Fach, das polarisiert und viele sagen auch ganz offen, dass sie Probleme mit dem Fach haben. Sogar der Begriff Hassfach ist gefallen. Tatsächlich zeigen Studien auch, dass die Kompetenzen in Mathematik Anlass zur Sorge geben. Jedes fünfte Kind hat deutliche Defizite. Das hat zum Beispiel der IQB-Bildungstrend gezeigt. Der ist im vergangenen Herbst veröffentlicht worden und da ging es um die Leistungen von Viertklässlern. Woran das liegt und wie Mathe gestärkt werden kann, das wollen wir von Christina Reis wissen. Sie war lange Professorin für die Didaktik der Mathematik an der Technischen Universität München und sie hat für Deutschland die PISA-Studien geleitet. Inzwischen ist sie im Ruhestand. Ich habe sie gefragt, warum haben denn viele so ein schwieriges Verhältnis zur Mathematik?
Mathematik ist nicht immer einfach, da müssen wir uns wirklich nichts vormachen. Aber ich denke auch, es polarisiert deswegen so, weil es ein Fach ist, bei dem man den Anschluss verlieren kann. Das gilt für andere Fächer, glaube ich, nicht in der Art und Weise und der Intensität. Wenn Sie in Mathematik gewisse Dinge nicht verstanden haben, gewisse Grundlagen nicht mitnehmen können, dann werden Sie immer Schwierigkeiten haben. Und ich glaube, viele werden einfach abgehängt und verlieren dadurch die Freude am Fach.
Wann passiert das denn? Also passiert das tatsächlich schon in der Grundschule?
Das kann schon in der Grundschule passieren. Wenn Sie einfach schlecht etwas erklärt bekommen, wenn Sie, was weiß ich, eine schriftliche Subtraktion etwas so erklärt bekommen, dass Sie sie nicht verstehen, dann werden Sie auf dem Gebiet auch in der Folge Schwierigkeiten haben, weil in der Regel es wird nicht nachgeholt. Es werden die Grundlagen zumeist nicht noch einmal in der Schule vertieft. Und da ist ein Punkt, an dem dann Kinder, Jugendliche den Anschluss verlieren können.
Sie haben gesagt, Sie bekommen es manchmal auch schlecht erklärt. Also ist es dann wirklich ein Vermittlungsproblem oder ist es doch ein Verständnisproblem?
Naja, Schule ist immer ein Vermittlungsproblem. Wir wissen aus der Hattie-Studie, dass es auf die Lehrerin, auf den Lehrer ankommt. Die haben eine ganz zentrale Rolle. Und ich denke, es ist häufig so, dass man wird halt Mathematiklehrer oder Lehrerin, weil man gut im Fach war, weil man es gut beherrscht. Und vielleicht fehlt manchmal dann auch das Verständnis für die Kinder und Jugendlichen, die mehr Bedarf für Erklärungen haben. Also es ist sicherlich auch ein Vermittlungsproblem. Denn ich gehe davon aus, dass man vieles verstehen kann, vieles lernen kann, wenn man es in passender Art und Weise auch angeboten bekommt.
Das heißt, es ist wirklich weniger eine Frage der Begabung, weil man kennt ja auch immer die Menschen, die sagen, ja, Mathematik, das ist mir in die Wiege gefallen, dann habe ich immer sofort verstanden, worum es geht. Also da würden Sie wirklich sagen, unabhängig von der Begabung kann jedes Kind Mathematik lernen?
Da gehe ich von aus. Schauen Sie mal, natürlich gibt es Begabung. Es gibt für jedes Fach Begabung. Und nicht aus jedem Menschen wird ein Hochleistungssportler oder eine Hochleistungssportlerin. Aber Grundlagen, die kann man eigentlich in jedem Bereich erwerben. Das ist eine Frage des Wollens, das ist eine Frage des Interesses. Das ist natürlich eine Frage von Zeit, eben auch von entsprechendem Unterricht.
Wenn wir jetzt uns mal die Kompetenzen ansehen, man sieht ja in Studien, jedes fünfte Kind beherrscht nicht die mathematischen Grundlagen. Über welche Kompetenzen sprechen wir dann, wenn wir diese Zahl hören?
Dann reden wir über ganz grundlegende Kompetenzen. Also in diesen Tests, in diesen Verfahren, mit denen der Leistungsstand erhoben wird, geht es in der Regel um Grundwissen und um Grundkompetenzen. Sprich, es geht um einfache Rechenverfahren, die in einfachen Situationen angewendet werden. Also diese 20%, die diese Latte sozusagen reißen, da fehlt es dann tatsächlich in Klasse 9 etwa an Grundwissen zum Bruchrechnen, zum Prozentrechnen, zum Umgang mit Dezimalzahlen, um nur Beispiele zu nennen.
Aber Sie haben ja auch gesagt, das ist Wissen, wenn es mal nicht ordentlich vermittelt wurde, was auch schwierig ist, aufzuholen. Also bräuchten diese Kinder dann nicht irgendwann auch eine ganz eigene Förderung?
Auf jeden Fall. Also Sie können das im Unterricht nicht leisten. Sie können im regulären Unterricht nicht ununterbrochen immer alle mitnehmen, die an irgendeiner Stelle abgesprungen sind. Dazu sind zu viele Kinder, zu viele Jugendliche in der Klasse. Aber Fördermaßnahmen, gezielte Fördermaßnahmen können mit Sicherheit helfen. Denn wir haben gute Diagnoseverfahren in der Mathematikdidaktik entwickelt. Mit diesen Diagnoseverfahren können wir tatsächlich schauen, was können die Kinder und woran mangelt es. Ich mache mal Beispiel Bruchrechnen. Es gibt gewisse Fehler, über die wir sehr gut informiert sind, die wir aus großen empirischen Studien schon seit vielen Jahren sehr gut kennen. Und dort könnte man dann gezielt ansetzen, dass wir versuchen, unterstützend zu wirken. Aber das muss dann natürlich irgendwann auch mal die Arbeit mit dem Individuum, mit dem einzelnen Kind, mit dem einzelnen Jugendlichen sein.
Und dafür fehlen dann im Moment die Ressourcen an Schulen, oder?
Das ist im Moment leider ein großes Problem, dass der Lehrkräftemangel in diesen Bereichen dann noch einmal doppelt zuschlägt, weil wir noch weniger Ressourcen haben für schwächere Kinder und Jugendliche.
Es gibt ja immer zwei Begriffe, die auftauchen, wenn wir über Kompetenzen sprechen. Es gibt einmal die Regelstandards und dann gibt es die Mindeststandards. Was ist denn da der Unterschied?
Also das, was seit 2003 in der Bundesrepublik durch die KMK entwickelt wurde, vorgestellt wurde, verabschiedet wurde, das sind die sogenannten Regelstandards. Und diese Regelstandards bedeuten, dass man aufschreibt, was Kinder, Jugendliche am Ende der vierten oder am Ende der neunten beziehungsweise zehnten Jahrgangsstufen an Kompetenzen mitbringen sollten. Diese Regelstandards, das ist ein bisschen schwieriger Begriff, denn die gehen auch zum Teil sehr hoch. Also wenn wir sagen, dass 20% die Regelstandards nicht erfüllen, dann haben wir aber im oberen Bereich auch, was weiß ich, vielleicht nur 10%, die ganz tatsächlich umfänglich diese Standards erfüllen. Also bei den Regelstandards geht es ein bisschen um eine Mitte, um ein solides Grundwissen, solide Grundkompetenzen, mit denen die Jugendlichen die Schule verlassen sollen. Regelstandards sind eben auch nach unten abgegrenzt. Das heißt, wir wissen sozusagen, wo ein Minimum da sein soll, das Kinder und Jugendliche am Ende ihrer Schulzeit erfüllen sollten.
Man hat jetzt aber auch gesehen, wenn man Studien hatte, zum Beispiel die IQB-Bildungstrends, dass die Kurve doch nach unten geht. Also dass diese Regelstandards von weniger Kindern erreicht werden, als es in früheren Erhebungen der Fall war. Das ist ein Befund, den man zum Beispiel letzten Herbst gesehen hat. Seitdem taucht auch immer wieder dieser Begriff Mindeststandards auf. Also dass man vielleicht sich auch noch mal auf die Mindeststandards konzentrieren sollte. Was ist denn da der Fokus?
Wir haben 2003 eine Expertise geschrieben, die dann auch tatsächlich in die Bildungsstandardsentwicklung eingegangen ist. Und wir haben damals davon geredet, dass man zusätzlich zu Regelstandards Mindeststandards ausweisen muss. Das heißt Standards, von denen eigentlich klar ist, kein Kind, kein Jugendlicher darf die Schule verlassen, der diese Standards nicht erfüllt. Und die liegen natürlich deutlich unter dem, was in der Regel sein soll. Aber sie sollen einfach sicherstellen, dass eine Teilhabe an der Gesellschaft, so wird es in der Regel ausgedrückt, möglich ist. Das heißt, dass diese Kinder bzw. Jugendlichen dann erfolgreich in eine weitere Ausbildung gehen können, Anschluss finden können an weitere Ausbildungsabschnitte. Und diese Mindeststandards, die sind im Grunde genommen eine Verpflichtung. Also wenn ich sage, dass kein Jugendlicher ohne sie aus der Schule gehen darf, dann heißt es im Umkehrschluss aber auch, dass der Staat, Lehrerinnen, Lehrer, Schulleitungen, Eltern, alle letztendlich dafür arbeiten müssen, dass diese Standards erfüllt werden.
Und haben Sie dafür auch mal ein Beispiel, also was dann wirklich ein Mindeststandard ist?
Reden wir über das Rechnen mit Dezimalzahlen. Wir alle müssen irgendwie mit Geld umgehen, wir müssen mit Gewichten umgehen und da gibt es Dezimalzahlen, mit denen das erfolgreich gemacht werden kann. Und ich glaube, was mit Mindeststandard gemeint ist, ist ein grundlegendes Verständnis dafür, ein grundlegendes Verständnis dessen, was gerechnet wird. Wenn ich das Verständnis habe, dann kann ich gerne den Taschenrechner für komplexe Rechnungen benutzen, aber auch das Gefühl dafür, ist das Ergebnis, das der Taschenrechner mir liefert, eigentlich plausibel oder ist es nicht plausibel? Das würde reingehen in einen Bereich, bei dem ich sage, das braucht man hinterher. Wissen Sie, Sie brauchen als Erwachsener in den meisten Berufen jedenfalls grundlegende Kompetenzen. Und genau die sind damit gemeint.
Das sagt Christina Reis, Professorin für Mathematikdidaktik. Wir sprechen gleich weiter mit ihr über die Frage, wie es gelingen kann, Schülern das Wissen zu vermitteln, das sie im Alltag und im Beruf brauchen. Eine Stunde lang geht's heute in Campus und Karriere um die Mathematik. Wenn wir über Mathekompetenzen sprechen, dann lohnt sich auch ein Blick auf den Unterricht, denn das ist ja der Ort, an dem Kinder und Jugendliche Mathematik lernen. Und viele von uns kennen wahrscheinlich noch die Situation, dass Lehrkräfte Zahlenketten an die Tafel schreiben und man selbst verliert komplett den Überblick. Aber das geht auch ganz anders. Das zeigt ein Lehrer aus Reda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen. Und seine Schülerinnen und Schüler finden seinen Matheunterricht so gut, dass sie ihn für den Deutschen Lehrkräftepreis vorgeschlagen haben. Und den Preis, den hat er auch bekommen. Tim Belke hat am Unterricht teilgenommen.
So, guten Morgen zusammen. Wir schauen uns mal an, was wir letzte Woche besprochen hatten. Wir waren ja bei der Partialbruchzerlegung stehen geblieben.
Georg Kussel steht vor einem Oberstufenkurs am Einstein-Gymnasium in Reda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh. Der Kurs ist ein Angebot für Schülerinnen und Schüler, die Mathe fürs Studium brauchen. Doch auch für die matheaffinen Jugendlichen ist Partialbruchzerlegung kein einfaches Thema.
Also, welche Schritte stecken dahinter? Traut euch, passiert nichts. Die erste Reaktion ist natürlich, wenn man eine Frage stellt und keiner meldet sich ad hoc. Nur man muss als Lehrer auch die Geduld aufbringen, nicht alle 5 Sekunden eine Frage nachzuschießen. Das gelingt mir auch nicht immer. Und den Schülern genug Zeit geben, weil es ist ja immer ein neuer Inhalt, der dann kommt.
Geduld, sicher eine gute Voraussetzung. Doch um als ausgezeichnete Lehrkraft ausgewählt zu werden, braucht es mehr. In seiner Nominierung für den Lehrkräftepreis heißt es, Herr Kussel ist überaus fachkundig, wenn nicht sogar überqualifiziert. Er unterrichtet strukturiert und mit großer Sorgfalt fürs Detail. Auch Valentin und Aliana aus dem Mathekurs verstehen bei ihm mehr als bei anderen Lehrern und haben auch eine Idee, woran das liegt.
Wahrscheinlich, dass er es so verständlich erklärt. Ich finde es auch schön, wie das mit den Farben markiert alles. Dann ist das so übersichtlich, die ganzen Notizen, die er da für uns erstellt.
Und bei ihm hat man Mathe sofort eigentlich besser verstanden. Er hat eine eigene Art, Sachen zu erklären. Vor allem, wie er im Unterricht vorgeht, ist es immer, irgendwann kommt man rein, weil er immer das Gleiche macht. Also nicht den gleichen Inhalt, aber immer die gleiche Struktur einer Stunde und man gewöhnt sich daran und hat nicht ständig irgendwelche neuen Sachen, die einen neu überfordern.
Doch auch bei einem der besten Lehrer Deutschlands versteht nicht jeder alles auf Anhieb. Wichtig für den 38-Jährigen ist dann, niemanden auf der Strecke zu lassen. Das merken die Schülerinnen und Schüler wie Anastasia.
Ich finde, er kann unsere Blicke lesen. Also wenn wir manchmal gucken und er die Regeln erklärt, dann versteht er, wenn wir zum Beispiel unsere Stirn runzeln, dass wir das gerade nicht verstehen, dann probiert er das halt so in einer bisschen menschlicheren Art noch zu erklären, als nur mit mathematischen Formeln.
Dabei müssen manchmal auch Alltagsgegenstände zur Erklärung herhalten. So spannt der Mathe- und Physiklehrer schon mal Fäden durch den gesamten Raum oder funktioniert das Tafellineal um.
So ein Lineal oder so ein Zirkel kann man ganz schnell umfunktionieren zu Vektoren und da gewisse Zusammenhänge zeigen. Dann erreicht man, glaube ich, deutlich mehr Schüler.
Und Georg Kussel nimmt sich Zeit, geht Fehler mit Schülerinnen und Schülern Schritt für Schritt durch, hilft ihnen selbst auf die richtige Lösung zu kommen.
Wo kommt hier zum Beispiel das C her?
Also wir haben da ausmultipliziert. Das heißt, wir kriegen ja hier x mal x, das ist x Quadrat, mal das a, das ist dieses ax Quadrat. Und hier kriegst du auch ein cx Quadrat. Und da haben wir schon ausgeklammert. Also hier sind mehrere Schritte auf einmal. Man kann natürlich der Übersicht halber hier noch ein paar Zwischenschritte einbauen.
Das ist ein sehr guter Lehrer. Was wir hier machen, ist nicht einfach. Aber er bringt das halt so rüber, dass man es auch verstehen kann. Also er nimmt einem nicht alles ab, wenn man erklärt, aber er gibt einem eben die Hilfsmittel an der Hand, um die Aufgaben selbstständig zu lösen.
Noch dazu passt es menschlich mit Herrn Kussel und seinen Schülern. Er sei in jeder Situation ruhig, gelassen und außerordentlich sympathisch, heißt es in der Nominierung zum Lehrkräftepreis. Aliana aus dem Mathekurs ergänzt.
Kommt sehr menschlich rüber, er hebt sich jetzt nicht von Schülern besonders ab, also er spricht mit uns auf einer Augenhöhe.
Auch deshalb ist Georg Kussel ganz offiziell ausgezeichnete Lehrkraft 2022.
Und das ist ja auch ein tolles Lob, vor allem wenn es von Schülerinnen und Schülern kommt. Und die Vermittlung von Mathematik im Unterricht, die möchten wir jetzt nochmal aufgreifen mit der Professorin Christina Reis. Ist das jetzt eigentlich ein besonders gutes Beispiel für Matheunterricht, auch aus Sicht der Forschung?
Das ist natürlich jetzt schwer zu sagen, nur auf den Beitrag hin. Aber einfach dieses alle Schülerinnen und Schüler mitnehmen, ein ganz wichtiger Punkt. Sie ernst nehmen, ein ganz wichtiger Punkt. Und letztendlich aber sie auch selbst arbeiten lassen. Also Mathematik muss man sich erarbeiten. Das fällt den wenigsten Leuten einfach in den Schoß. Aber die richtige Unterstützung zu finden in diesem Prozess, das ist schon eine Kunst. Und da kann ich sagen, das klingt alles sehr gut, was in dem Beitrag gesagt wurde.
Weil das ist ja auch die Frage, wie das gelingt. Also dieses selbstständige Lernen, das hat ja auch wirklich an Bedeutung gewonnen in den letzten Jahrzehnten, kann man glaube ich sagen. Aber selbstständiges Lernen kann ja auch nur gelingen, wenn ich weiß, zum Beispiel, wie ich an eine Aufgabe rangehe. Und das stelle ich mir auch ein bisschen knifflig vor für Lehrkräfte. Wie kann das gelingen?
Das ist eine schwierige Frage. Denn Lehren und Lernen ist natürlich auch ein sehr individueller Prozess. Also jetzt die Gebrauchsanweisung dafür zu geben, das ist nicht einfach. Also Selbstständigkeit unterstützen heißt natürlich bei den einzelnen Schülerinnen und Schülern wirklich schauen, wie weit kommen sie alleine und dann zum richtigen Zeitpunkt Unterstützung geben, damit nicht etwa Desinteresse auftritt, damit keine Erfolglosigkeit irgendwie gesehen wird, sondern damit die Schülerinnen und Schüler das Gefühl haben, dass sie mitgenommen werden. Ich glaube, das wurde auch sehr schön in dem Beitrag gezeigt, dass sie sich wohlfühlen und dass sie sich fachlich aufgehoben fühlen, dass sie Struktur in dem Unterricht sehen und dass sie aber auch eine gewisse Kreativität darin erkennen, die auch sie ihre Kreativität dann wohl entfalten lässt.
Dieser Lehrer hat ja auch viel mit Anschauungsmaterial gearbeitet. Ist das wichtig, weg vom Arbeitsblatt und vielleicht hin dazu, dass man Mathe auch fühlbar macht?
Das ist das Allerwichtigste meiner Meinung nach. Also wir wissen eigentlich, wie Lernen funktioniert. Die meisten von uns brauchen eigentlich erstmal etwas zum Handeln, etwas zum Anfassen, um ein Problem zu erkennen und können erst dann in einen Prozess der Abstraktion gehen. Wenn man zu früh, zu abstrakt operiert, dann kriegt das Ganze so eine formale Geschichte. Und das ist aber wieder nicht für alle gleich. Wenn ich ein Beispiel machen darf, wir haben eine App entwickelt zum Bruchrechnen und wir haben die getestet mit Schülerinnen und Schülern an Mittelschulen, also eher schwächeren Schülerinnen und Schülern und an Gymnasien. Und wir haben dann festgestellt, dass die Art und Weise, wie wir die App gemacht haben, also wie wir handelnd unterstützt haben, für beide ausgesprochen hilfreich war. Aber dass unsere Schülerinnen und Schüler an den Mittelschulen letztendlich noch viel mehr mit den Händen machen mussten, um das zu verstehen und die anderen schon stärker mit bildlichen Darstellungen arbeiten könnten. Und den Punkt jetzt finden, wie biete ich das so an, dass die Schülerinnen und Schüler mitgenommen werden? Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wir denken in der Mathematik häufig zu abstrakt. Wir gehen häufig zu schnell in eine abstrakte Behandlung. Das hat man in der Stunde ja auch gemerkt, nicht? Sie haben x und x Quadrat und mit a nochmal multipliziert. Klar, das ist Formalismus, der dann nach Regeln genommen wird. Aber wenn er das Geodreieck, wenn er das Lineal einsetzt, um zunächst zu erklären, dann bindet er dieses theoretische Wissen irgendwie an praktische Situationen an. Und das ist ein zentraler Punkt.
Wird das denn im Studium auch vermittelt? Wir haben nämlich auch noch eine Stimme von einer Grundschullehrerin, die mit den Inhalten im Studium an manchen Stellen nicht ganz einverstanden ist.
Ich studiere tatsächlich Mathe auf Grundschullehramt und ich bin am Anfang davon ausgegangen, dass es einfach wird, weil ich dachte, dass wir Grundschulmathe in der Uni dann auch lernen. Jedoch ist es um einiges komplexer, als ich dachte und geht weit über das Abiturniveau heraus. Und deshalb ist Mathe in der Uni eher ein Krampf als Spaß.
Greifen da die fachliche Vermittlung und die Didaktik vielleicht auch manchmal nicht optimal ineinander?
Das kommt ein bisschen drauf an. An vielen Stellen passiert das. Aber da muss ich jetzt auch mal eine Lanze für die Mathematik brechen. Also wenn ich unterrichten will, wenn ich ein Fach unterrichten möchte, dann muss ich es auch verstanden haben. Und das heißt nicht, dass ich jetzt gewisse Abiturinhalte wie meinetwegen Analysis brauche ich wahrscheinlich nicht. Aber der Umgang mit Zahlen oder der Umgang mit Wahrscheinlichkeiten, das ist etwas, was ich brauche, wenn ich hinterher verständnisorientiert unterrichten möchte. Natürlich muss die Didaktik dazukommen. Und wir sehen auch zu, dass das im Studium gemacht wird, dass die Studierenden selbst einmal erfahren, wie das gemacht wird. Schauen Sie, ich bringe in die Vorlesungen Gummibärchen mit, damit wir dann mit denen Statistik machen können. Ja, damit etwas zum Anfassen da ist und nicht das Abstrakte kommt. Aber trotzdem, ich brauche ein gewisses Wissen um das Fach selbst, um letztendlich selbst in der Grundschule so unterrichten zu können, dass ich es nicht verdrehe, dass ich gute Mathematik unterrichte.
Trotzdem ist ja die Frage, wie ich das, was ich dann im Studium lerne, auch in die Schulen bringe. Und da ist zumindest das, was manche so stichprobenartig, sage ich mal, berichten, doch, dass sie in der Hochschule was lernen, was dann in der Schule nicht angewendet werden kann, so im Schulalltag. Also dass Praxis und Theorie oft dann auch aneinander knallen, sage ich mal. Also gibt es da auch ein Transferproblem von der Didaktik an Hochschulen hin zu den Schulen?
Ich denke, das Problem ist nicht von der Didaktik, das Problem ist dann tatsächlich von der Mathematik. Wir haben oftmals getrennte Bereiche. Wir haben die fachmathematische Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern und die fachdidaktische Ausbildung in getrennten Händen. Da braucht es sicherlich viel mehr Abstimmung zwischen den Bereichen, um aus der Mathematik, die in den Vorlesungen unterrichtet wird, eine zu machen, die dann hinterher auch im Schulalltag verwendet werden kann. Und das Ganze unter der Prämisse, dass ich natürlich im Fach etwas können muss, um es zu vermitteln, aber ich muss letztendlich auch die Vermittlung mitdenken, wenn ich mich an Lehrerinnen und Lehrer, also an zukünftige Lehrerinnen und Lehrer wende.
Und wie blicken Sie aktuell auf den Mathematikunterricht? Also würden Sie sagen, da würden an mancher Stelle Reformen doch auch gut tun?
Ach, da gibt es viele Stellen, an denen man Reformen machen könnte. Also in vielen anderen Fächern ist man einfach auch mutiger geworden. Nehmen Sie als Beispiel die modernen Fremdsprachen. Da hat man früher sehr stark auf Grammatik geachtet, dass Vokabeln gelernt werden. Was inzwischen dort gemacht wird, ist, dass die Kommunikation und der Blick auf die Kultur im Vordergrund steht. Und dann nimmt man einfach Abstriche bei diesen anderen Sachen ganz bewusst in Kauf. Und da hat die Mathematik noch etwas Nachholbedarf. Also wir unterrichten doch sehr stark die gleichen Inhalte seit vielen, vielen Jahrzehnten und sollten da ein bisschen besser noch drauf schauen, was tatsächlich gebraucht wird. Ich mache ein Beispiel. Wir haben in der Pandemie gemerkt, dass der Umgang mit Statistik und mit Daten etwas ist, was bei vielen, vielen Leuten im Argen liegt. Also da wäre durchaus Nachholbedarf, dieses Gebiet zu stärken und zwar so zu stärken, dass der Umgang mit Daten und mit Wahrscheinlichkeiten gelernt wird, weniger formale Aspekte dieses Bereichs. Das sind so Beispiele, wo ich sage, da müssen wir noch viel stärker reingehen in den Alltag, in das Leben mit Beispielen im Mathematikunterricht.
Also mehr Mut im Matheunterricht, das wünscht sich die Professorin Christina Reiß. Mit ihr habe ich besprochen, wie Mathe im Unterricht gut vermittelt werden kann und an welcher Stelle es noch hakt. Ich kann das nicht. Ich will das auch nicht. Und ich werde das bestimmt nie verstehen. Das sind Sätze, die man oft von Kindern hört, wenn es um Mathematik geht. Und das ist eigentlich schon die völlig falsche Haltung. Das sagt die Lerntherapeutin Marion Mohnhaupt aus Hamburg.
Diese Aussagen öffnen keine Türen, ganz im Gegenteil. Und wir wollen offene Türen. Kinder sollen neugierig bleiben, sich auf den Weg machen, Dinge ausprobieren, erleben, dass es mal geht und mal nicht geht. Aber es geht immer weiter.
Denn Ihre Erfahrung ist tatsächlich, dass Kinder mit einer guten Förderung ganz neuen Mut für das Fach bekommen können, auch wenn Mathe für sie eigentlich ein rotes Tuch ist. Denn sie selbst arbeitet auch mit Schülerinnen und Schülern im Rahmen einer Lerntherapie. Axel Schröder war bei einer Stunde dabei.
Am Esstisch von Familie Messerschmidt beugt sich Ella über die Papierrechtecke, die passend aneinander gelegt werden sollen. Wozu passt der Schnipsel mit dem Bruch 3/7?
Ich würde sagen, 3 geteilt durch 7.
Wieso? Wieso passt das?
Also, weil der Bruchstrich heißt ja auch nichts anderes als geteilt. Und deswegen 3 durch 7.
Neben Ella sitzt die Lerntherapeutin Marion Mohnhaupt und macht der 15-Jährigen klar, was sie kann.
Da ist ja schon noch einiges Wissen da, ne? An dem du jetzt gut anknüpfen kannst.
Nach dem Dominospiel mit den Brüchen, mit geteilt Aufgaben und Zahlenstrahlen legt Marion Mohnhaupt kreisrunde Kunststoffscheiben auf den Tisch, unterteilt in 8 und 5 gleich große Stücke.
Das Ganze ist unterteilt in 5 Stücke und jedes Stück ist dann
ein Fünftel.
Ein Fünftel. Und hier ist das Ganze unterteilt in
8 Stücke. Mhm. Dann
wie viele Achtel stecken in einem Ganzen?
8 Achtel.
8 Achtel sind ein Ganzes.
In der Grundschule war Mathematik für Ella noch kein Problem. Dann aber ab der 5., 6. und 7. Klasse hat sich das geändert.
Bei mir war es halt so, ich bin nicht mitgekommen irgendwann mehr, als mein Lehrer das an der Tafel dann gezeigt hat. Und dann habe ich mich nicht mehr so getraut, bei jedem Schritt das zu sagen, weil mir halt auch irgendwann aufgefallen ist, dass mein Lehrer mir das jetzt persönlich einfach nicht so rüberbringen kann oder einfacher mir erklären kann. Ich verstehe es einfach nicht dann.
Wie groß und verbreitet das Problem ist, kam bei einer von Marion Mohnhaupt initiierten Umfrage unter rund 120 Familien heraus, deren Kinder Schwierigkeiten in Mathe haben. Die große Mehrheit berichtet davon, dass es eben meist keine schulische Früherkennung von Lerndefiziten, keine effektive Frühförderung und zu wenig Beratung und Unterstützung gebe. Schülerinnen und Schüler würden zu schnell abgestempelt, ohne nach den Ursachen für ihre Probleme im Matheunterricht zu suchen. Mohnhaupt wünscht sich, im Unterricht viel früher und systematisch darauf zu schauen, was die Kinder können und was nicht.
Ich mache eine Lernstandsanalyse, gucke mir an, wo die Kinder stehen, welches Wissen ist da, welches ist nicht da und baue das mit einem verstehensorientierten Matheunterricht auf und schaue, wie folgen die Schüler dieser Klasse diesem verstehensorientierten Matheunterricht und butter zur Not mit Förderung nach.
Als Lerntherapeutin geht es auch für Marion Mohnhaupt erst einmal darum, im Gespräch oder durch Testbögen den Lernstand abzufragen, Lücken ausfindig zu machen, wieder Erfolgserlebnisse in Mathematik möglich zu machen und Blockaden abzubauen. Mit der richtigen Begleitung könnten sogar Menschen mit der Diagnose Dyskalkulie im vermeintlichen Horrorfach Mathematik weiterkommen.
Die bräuchten an denselben Hürden nochmal andere Unterstützung. Dann können diese besonderen Schwierigkeiten auch überwunden werden. Schulische Mathematik ist machbar für alle Kinder.
Und natürlich gilt das auch für die 15-jährige Ella. Durch die Arbeit mit Marion Mohnhaupt macht sie Fortschritte, hat die Angst vor dem Matheunterricht verloren. Ihr Lieblingsfach wird es trotzdem nicht, sagt Ella.
Ja, also wird es wahrscheinlich definitiv nicht. Aber ich finde schon, dass ich Sachen schneller verstehe. Und auch dann schneller weiß, was ich machen muss oder was ich anwenden muss. Und das war halt vorher nicht so.
Also eine gezielte Förderung hilft dieser Schülerin, selbstbewusster mit dem Thema Mathematik umzugehen. Aber wann ist eigentlich der Moment, dass sich Familien für eine Lerntherapie entscheiden? Das habe ich die Lerntherapeutin Marion Mohnhaupt auch noch gefragt.
Die Kinder sind in der Regel in der Mitte der Grundschulzeit. Also 2., 3. Klasse sehen wir am häufigsten. Das heißt aber nicht, dass es nicht alle Altersstufen gibt, die bei uns anklopfen. Grundsätzlich würde ich fast sagen wollen, dass man in der Regel etwas zu spät kommt. Es wäre schon sehr, sehr wünschenswert, möglichst frühzeitig zu kommen. Dann sind die gesammelten Belastungen beim Kind und der ganzen Familie noch nicht so groß. Und man kann sehr viel unbeschwerter in den Prozess einsteigen.
Aber wer entscheidet das denn am Ende, ob eine Lerntherapie empfehlenswert ist? Sind das die Eltern? Sind das die Lehrkräfte? Von wem kommt auch dieser Impuls?
Ja, der Impuls kann von diversen Seiten kommen. Also wir haben in dieser Umfrage gemerkt, dass der Impuls doch sehr häufig tatsächlich im Elternhaus liegt. Die Eltern sind ratlos, wie es weitergehen kann und suchen den Kontakt zu einem Lerntherapeuten. Es gibt allerdings auch entsprechende Schulen oder Lehrkräfte, die sich an der Stelle auf den Weg gemacht haben und diese Thematik anstoßen im Gespräch mit den Eltern.
Wie macht man sich auf die Suche nach einem Lerntherapeuten oder einer Lerntherapeutin?
Der Punkt ist, das Berufsbild Lerntherapeut ist nicht geschützt zum jetzigen Zeitpunkt. Es kann sich jeder mit oder ohne Ausbildung Lerntherapeut nennen. Und vor dem Hintergrund ist die dringende Empfehlung, auf die Homepages der großen Verbände zu schauen. Es gibt den Fachverband für integrative Lerntherapie, es gibt den Berufsverband der Lerntherapeutinnen und es gibt den BVL. Und alle drei Verbände bieten auf ihren Homepages Therapeutensuchen an. Und da sollte man sich drauf verlassen. Das sind entsprechend ausgebildete Lerntherapeuten, die eine Qualifizierung auch durchlaufen haben und entsprechend in qualifizierter Art und Weise mit den Schülern arbeiten können.
Wie sieht es denn aus mit der Finanzierung? Müssen Familien die Kosten selbst tragen? Gibt es da auch Unterstützung?
Im Prinzip kann jede Familie in Eigenregie jederzeit die Zusammenarbeit mit einem qualifizierten Lerntherapeuten starten und muss dann die Kosten selber übernehmen. Es gibt allerdings im Sozialgesetzbuch den ganz berühmten Teilhabeparagraphen, Paragraph 35a, SGB 8 nennt sich das. Nachdem übernehmen örtliche Jugendämter in bestimmten Fällen die Kosten einer Lerntherapie. Das nennt sich dann Eingliederungshilfe. Dazu ist eine umfassende Diagnose nötig, denn es muss festgestellt werden, ob die Lernproblematik die seelische Gesundheit des Kindes belastet in außerordentlichem Maße und damit die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft oder auch in der Schule beeinträchtigt.
Und wer stellt das fest, ob das so ist, ob das gegeben ist?
Da arbeiten die Jugendämter eng zusammen mit Psychologen, teilweise in ihren eigenen Reihen, teilweise auch externe Praxen, sodass dort dann die Testungen stattfinden.
Und in der Lerntherapie geht es dann wirklich darum, nochmal die Grundlagen zu vermitteln oder lernen Kinder dann auch nochmal das Lernen? Was steht dann im Fokus?
Das ist sehr abhängig vom jeweiligen Kind. Sicherlich braucht es auf jeden Fall eine Unterfütterung der mathematischen Kompetenzen, die gegeben sind. Denn besondere Schwierigkeiten im Rechnenlernen, die weisen immer darauf hin, dass es irgendwo Lücken gibt im Basisstoff. Dass Zahlen nicht klar genug verinnerlicht oder verstanden werden, dass das Stellenwertsystem noch nicht ganz verinnerlicht ist oder aber auch das Operationsverständnis. Also was bedeutet Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division? Und es gilt auf jeden Fall, diese Lücken aufzuspüren und entsprechend auszubessern auch. Allein auf diesem Wege ergeben sich für das Kind schon manche Ahas, die dann wiederum auch Lernen an anderer Stelle in Mathematik viel leichter ins Rollen bringen. Das heißt, es kann eine Art Schneeballeffekt ergeben, wenn man an diesen Lücken gezielt arbeitet. Parallel dazu ist aber auch nochmal mit dem Kind zu arbeiten an, wie lerne ich eigentlich? Wie passe ich eigentlich auf? Wie kann ich mich anstrengen, in Anführungszeichen? Was ist überhaupt Konzentration? Wie kann ich mit meiner Konzentration selber umgehen? Diese Inhalte gehören definitiv auch in eine Lerntherapie.
Das sagt die Lerntherapeutin Marion Mohnhaupt. Sie arbeitet mit Kindern daran, ihr Wissen in Mathematik auf ein gutes Fundament zu stellen. Wir sprechen heute in Campus und Karriere eine Stunde lang über die Mathematik. Beim Thema Mathematik, da geht es ja nicht nur um Noten, sondern man braucht auch ein Verständnis von Zahlen, um sich im Alltag zurechtzufinden. Wer zum Beispiel über einen Ratenkauf nachdenkt, der sollte auch grob überschlagen können, welche Kosten auf einen zukommen. Und auch für viele Berufe ist Mathe wichtig, egal ob es ein technischer Beruf ist oder ein kaufmännischer. Allerdings beobachten auch viele Ausbildungsbetriebe, dass wichtige Kompetenzen in Mathe fehlen. Und das ist auch eine schwierige Situation für die Betriebe. Das sagt Andrea Bosch. Sie ist stellvertretende Hauptgeschäftsführerin bei der Industrie- und Handelskammer für die Region Stuttgart.
Wir brauchen junge Menschen, die zumindest Grundkenntnisse aus der Schule mitbringen im Bereich Deutsch und Mathematik. Wir brauchen diese Kenntnisse in allen Ausbildungsberufen. Es gibt keinen Ausbildungsberuf, wo ich ohne Mathematik zurechtkommen kann.
Andrea Bosch sagt auch, es ist wichtig, vor allem Mädchen für Berufe, in denen Mathematik gefragt ist, zu gewinnen. Für Baden-Württemberg nennt sie zum Beispiel die Landesinitiative Frauen in MINT-Berufen.
Das fängt an in der frühkindlichen Bildung, geht über die Bereiche der Berufsorientierung, wo wir jungen Mädchen beispielsweise mit dem Girls Day oder in diesem Jahr mit einer Sonderaktion Ich werde Chefin Praxiseinblicke in die Unternehmen geben wollen. Es gibt natürlich dann auch Möglichkeiten, in einer überbetrieblichen Lehrwerkstätte mal reinzuschnuppern. Also alles Möglichkeiten, um letztendlich technische Berufe kennenzulernen und die Begeisterung und das Interesse an diesen Berufen zu wecken.
Und von diesen Initiativen, die besonders Mädchen für MINT-Berufe begeistern wollen, gibt es einige in Deutschland. Ein Beispiel ist CyberMentor. Das ist ein Online-Mentoring-Programm und das richtet sich ausschließlich an Schülerinnen. Thomas Wagner stellt es vor.
Man hat eine Strecke AB mit dem Mittelpunkt M und zieht dann mit dem Zirkel einen Halbkreis mit dem Radius AM bzw. MB.
Nina Hange ist in der Nähe von München zu Hause. Nicht nur, dass er die Beschäftigung mit Mathe und anderen Naturwissenschaften einen Heidenspaß macht.
Es fasziniert mich einfach, dass es in der Natur so funktioniert, wie es funktioniert.
Einmal in der Woche tauscht sie sich aus. Mal über Mathe, mal über Physik. Mit Rebecca Lennartz, die an der Uni Erlangen im Fach Medizintechnik Informatik ihre Doktorarbeit schreibt.
Kannst du mal kurz erzählen, was du letzte Woche über gearbeitet hast an unserem Projekt?
Ich versuche jetzt noch die Bilder fertig einzufügen. Da muss ich noch die von meinem Handy auf den Laptop rüberspielen.
Im gemeinsamen Projekt geht es darum, wie sich Kristalle entwickeln. Nina Hange und Rebecca Lennartz bilden ein Cyber-Mentor-Tandem. Ein Programm, das bereits vor 18 Jahren ins Leben gerufen wurde und an der Universität Regensburg angesiedelt ist.
Also ich wurde von der Uni angeschrieben, ob wir uns nicht vorstellen könnten, beim Mentoring-Programm mitzumachen. Da war ich noch Studentin und dann wird man zusammengeschmissen. Einfach, wie die Interessen auch passen. Dann lernt man sich erstmal ein bisschen kennen.
Erklärt Mentorin Rebecca Lennartz aus Erlangen. Rund 800 Tandems bundesweit bringt die Cyber-Mentor-Plattform jedes Jahr zusammen. Sie bestehen jeweils aus einer Studentin oder einer Jungwissenschaftlerin und einer Schülerin. Einmal pro Woche kommen sie zu einem digitalen Treffen zusammen, tauschen sich über gemeinsame Projekte aus den Fächern Mathematik oder Naturwissenschaften aus. Das Wesentliche daran, dieses Angebot richtet sich ausschließlich an junge Frauen.
Frauen sind ja vor allem in den informatischen oder ingenieurswissenschaftlichen Bereichen auch immer sehr unterrepräsentiert. Und da setzen wir einfach mit dem Online-Mentoring an und bieten da den Schülerinnen nahbare, positive Vorbilder.
Erklärt Claudia Übler, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Regensburg und stellvertretende Koordinatorin des dort angesiedelten Cyber-Mentor-Programms. Ziel sei, die Schülerinnen zu ermutigen, ein Studium in den Natur- und Ingenieurwissenschaften zu beginnen. Hinzu kommt, der Austausch über die Cyber-Mentor-Plattform sei, sagen Nina Hange und Rebecca Lennartz, etwas ganz anderes als der klassische Unterricht in der Schule.
Also ich finde, man kann es dadurch halt ein bisschen besser verstehen, weil man halt dieses 1:1 hat und nicht so abgelenkt wird wie in der Schule.
Ich bin jetzt auch schon eine Weile aus der Schule raus und dann sieht man quasi wieder so ein bisschen zurück und sieht, was so interessant war und wie es so abgelaufen ist in der Schule, aber dann gleichzeitig ein bisschen auch Input zu geben, was dann später zum Beispiel in der Industrie oder in der Uni wichtig ist, dieses selbstständige Lernen.
Über ein Jahr lang treffen sich Nina Hange und Rebecca Lennartz einmal wöchentlich, rein digital.
An sich finde ich das Online-Mentoring halt sehr gut, weil wir wohnen halt weiter auseinander und dadurch wäre es halt schwer, sich zu treffen.
Wir sind nicht räumlich gebunden. Dadurch kann man natürlich auch ganz flexibel und individuell die Paarungen zusammensetzen.
Und nicht nur das, die nur für die Teilnehmerinnen zugängliche digitale Plattform bietet denjenigen, die mitmachen, ein einzigartiges Netzwerk zum Erfahrungsaustausch, erläutert Claudia Übler von Cybermentor.
Wir bieten den Teilnehmerinnen nicht nur eine persönliche Mentorin, sondern auch ein großes Netzwerk aus ähnlich MINT-interessierten Mädchen und Frauen. Das ist schon wirklich sehr wertvoll.
Das Cybermentor-Programm wird dann auch von zahlreichen Hightech-Konzernen sowie dem Bundesforschungsministerium finanziell unterstützt. Und der Erfolg, so Claudia Übler, könne sich sehen lassen.
Dadurch, dass Cybermentor nun schon seit über 18 Jahren gibt, können wir dann auch wirklich unmittelbar belegen, dass Mädchen, die bei uns mitmachen, auch häufiger in den MINT-Bereich gehen.
Auch Teilnehmerin Nina Hange aus München denkt ab und an schon über ihre berufliche Zukunft nach. Vielleicht ist da ja der Ratschlag ihrer Mentorin Rebecca Lenners so etwas wie eine Entscheidungshilfe.
Also es ist natürlich auch ein Feld mit viel Zukunft und es werden Leute gesucht und motivierte Leute. Ich glaube, da gibt es für jeden was.
Seit fast einer Stunde sprechen wir heute in Campus und Karriere über die Mathematik. Und im Prinzip waren sich ja heute in der Sendung alle einig, jedes Kind kann Mathe lernen, auch wenn vielleicht nicht alle Mathe-Genies werden. Und um Mathe verständlich zu vermitteln, können Räume helfen, in denen Kinder selbst Experimente durchführen, sie also Mathematik wirklich fühlen und greifen können. Und das geht im Erlebnisland Mathematik in Dresden. Alexandra Gerlach hat die Ausstellung dort besucht.
Es ist noch früh an diesem Morgen, doch die ersten Schulklassen sind schon da.
Guten Morgen.
Im vierten Stock der ehemaligen Pentagon-Kamerawerke in Dresden sitzen rund 20 Schülerinnen und Schüler einer fünften Klasse aus Radebeul bei Dresden auf einer kleinen amphitheaterähnlichen Tribüne und erhalten eine kurze Einweisung. Im Prinzip dürfen sie alle Experimentierstationen anfassen und ausprobieren, erklärt die studentische Betreuerin.
Und es gibt auch ein paar Exponate, wo so eine Hand mit durchgestrichen droben ist. Und die dürft ihr nicht anfassen. Genau, dann kommen wir alle kurz mit.
Seit 15 Jahren gibt es das Erlebnisland Mathematik in Dresden. Rund 1000 Quadratmeter, zwei helle, lichte Räume mit vielen bunten Schaukästen, Experimentierstationen, Knobeleien und Mitmachspielen. Die Idee dahinter?
Ich glaube, Mathematik ist sehr angstbesetzt bei vielen. Und das ist gerade das Schöne, dass es hier eben um dieses Spielerische geht. Das ist also so ein bisschen ein ganz anderer Ansatz, als den viele in der Schule erlebt haben.
Sagt Andreas Thom, Professor für Geometrie an der TU Dresden. Er ist wissenschaftlicher Direktor im Erlebnisland Mathematik und begeisterter Mathematiker.
Hier kann man einfach entdecken, hier kann man sich so lange mit einem Exponat beschäftigen, wie man selber gerade Lust hat und kann die Freude entdecken, die in der Mathematik eigentlich vorhanden ist.
So zum Beispiel an einer Vitrine, in der eine an einem langen Seil baumelnde Kugel die in einem Kreis aufgebauten Dominosteine Stück für Stück umwirft. Alle 15 Minuten fällt ein Stein.
Ui, es reicht schon. Wenn
es um Stein geht.
Durch die Erdrotation, da bewegt sich das.
Genau. Das sieht man jetzt nicht so ganz, aber die Kugel, die hängt sehr, sehr hoch. Die hängt 18 Meter hoch. Und dadurch, dass sie so hoch hängt und die Erde sich rotiert, rotiert sich der Boden quasi unter der Kugel und deswegen fällt alle Viertelstunde circa immer ein neuer Stein um.
Wenige Meter weiter können die Kinder Seifenblasen mit verschiedenen geometrischen Formen in die Luft blasen oder sich in eine Riesenluftblase stellen. Diese Station ist ein Bestseller in der Ausstellung.
Also mit Seifenhäuten kann man eine ganze Menge interessante mathematische Sachverhalte anschauen.
Andreas Thom zieht einen quadratischen, aus Drahtstäben geformten Korpus durch das Seifenwasser und hält ihn in die Luft. Blitzartig zieht sich die Seifenblase in die Mitte des Quaders und formt dort ein kleines quadratisches Viereck.
Wieso bildet sich die Sichter in der Mitte dieses kleine Quadrat? Ja, man kann das ganz genau ausrechnen. Dazu ist eben dann Mathematik gut.
Englischlehrerin Madeleine Brettschneider weiß das Angebot im Erlebnisland Mathematik zu schätzen. Sie kommt mit ihren Klassen regelmäßig hierher.
Mir gefällt
dass die Kinder alles anfassen können, ausprobieren können. Und die Kinder finden das auch faszinierend.
So wie dieser Fünftklässler aus Radebeul, der gerade an einem Rechner in der Ausstellung sitzt und versucht, einen Code aus falschen Buchstabenfolgen zu knacken.
Weil das natürlich auch dann so ein bisschen Richtung Physik und Chemie so geht, wie was funktioniert, wie was möglich ist. Also das finde ich halt sehr interessant hier.
Lehrerin Madeleine Brettschneider kennt diesen positiven, anregenden Effekt.
Was für die Kinder hier wichtig ist, ist, dass sie im Prinzip lernen, ich mache was und damit löse ich was anderes aus. Und das können sie dann natürlich auch in anderen Fächern weiterverwenden.
Es sei wichtig, Orte wie das Erlebnisland Mathematik zu schaffen, sagt Geometrieprofessor Andreas Thom. Mathematik sei eine Grundkompetenz für viele Bereiche des Lebens.
Man muss also die Zusammenhänge verstehen und Wissen ist letztlich verfügbar heutzutage über das Internet. Und gerade dieser Aspekt des Verstehens, der wird eigentlich durch die Mathematik sehr, sehr gut trainiert. Also Mathematik ist da eigentlich das Fach, auf das es ankommt.
Und das war unsere Feiertagssendung zum Thema Mathematik. Ich bin Britta Mersch. Ich verabschiede mich von Ihnen für heute und wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Nachmittag und Feiertag.